großen Abend beim österreichischen Astrologenverband. Ich darf ein paar Minuten wegnehmen von dem wunderbaren Vortrag, und zwar unsere nächste Veranstaltung am 8. Mai handelt um den Vortrag von Dr. Harald Kurnherr, Werde, was du siehst, also quasi authentisch leben durch das Horoskop, durch die Kenntnis des Horoskopes. Dazu lade ich alle ein. Da möchte ich Peter gar nicht mehr groß vorstellen. Alle kennen ihn, alle wissen um seine raumhaften, interessanten, spannenden Bücher. Alle wissen, dass er Aufstellungsarbeit macht vom Feinsten. Alle wissen, was er für ein großartiger Mensch und Therapeut und Astrologe ist. Also ich will gar nicht wegnehmen mehr Worte von deiner, also Zeit von deinen Worten. Alles, alles Gute und danke, dass du wieder nach Wien gekommen bist. Ja.
Danke für deine lieben Worte. Ja. Als wir das letzte Mal am Ende des Vortrages waren, da haben wir lange darüber nachgedacht, was können wir jetzt machen? So die wichtigen Themen, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, Seele, schienen abgehakt, sogar auf CD, kaufbar. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir fangen einfach mal von Anfang an an. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Ja. Von Anfang an mal durch die großen Archetypen des Lebendigen zu gehen, beginnend bei dem Thema Widder und enden beim Thema Fische. Aber nicht an einem Abend. Das würde mich überfordern und euch wahrscheinlich auch. Und so haben wir beschlossen, wir machen zwei dieser großen inneren Personen jeweils an einem Vortrag, sodass wir also in 6 Vorträgen wieder mal durch die Jahrtausende des Tierkreises gegangen sind. Ja? Ich finde das eine sehr schöne Idee und ich freue mich darauf. Weil für mich ist es auch jedes Mal wieder, die meisten glauben zwar, ich würde das rekapitulieren, einfach so, ich kann das auswendig oder so. Ja, ich kann das natürlich auswendig, aber das interessiert mich nicht. Mich interessiert vielmehr, was bringt mir dieses Feld der Teilnehmer, die hier sitzen, mit großen Augen, großen Erwartungen, aber auch mit viel Energien. Was bringen die mir, dass dieses Thema für mich wieder neu lebendig wird und anders lebendig wird? Und das ist eines der Themen, warum ich solche Vorträge mache. Ich kriege jedes Mal aus diesem Feld oder aus anderen Feldern, in denen ich sie mache, werde ich befiedert, so hat Platon das mal genannt. Ja? Die Seele wird befiedert. Und das heißt, sie kann dann wieder ein bisschen mehr fliegen. Weil was macht man schließlich mit Federn anderes? Ja? Gut. Also möchte ich heute beginnen mit dem Thema Widder. Aber bevor ich das tue, eine Vorrede halten. Diese Vorrede gilt für die folgenden 5 Abenden eben auch. Also nicht jetzt folgen, der nächste ist im Herbst. Hast du es auswendig?
Nein.
Irgendwo Oktober schätze ich mal. Aber das könnt ihr ja der Website auch entnehmen. Die Vorrede handelt davon, dass ich seit etwa 15 Jahren etwa, eine ganz eigenartige Vorstellung vom Tierkreis habe. Und nicht jeder kennt das schon, nicht jeder hat unsere Bücher gelesen, wo wir es versucht haben zu beschreiben, also muss ich nochmal neu beginnen. Nämlich mit einem ganz einfachen Satz. Dem Satz, wir halten uns für ein Individuum. Für jemand, der eine Identität hat, und der mit dieser Identität auch identisch ist. Das ist ja auch immer der schöne Wunsch in Esoterik-Seminaren, sei mit dir identisch. Ja? Finde heraus, wer du bist und sei es dann. Bring deine Decke mit oder so ähnlich. Ja? So. Naja, und das wollen wir ja auch alle. Wir wollen alle identisch sein. Und bei Licht besehen ist dieser Wunsch schlicht und ergreifend Idiotie. Wir sind nämlich nicht identisch, nicht die Bohne. Wir sind, um es mit einem klinischen Wort zu sagen, wenn wir überhaupt etwas sind, sind wir multiple. Wir sind viele. Oder noch simpler gesprochen, auf diesem Stuhl sitzt nicht eine Frau, sondern es sitzen 10, 12, 15, 30 verschiedene Persönlichkeiten, die sitzen hier. Und je nachdem, wie die Welt sich gerade verhält, kommt eine oder die andere oder die übernächste Persönlichkeit nach vorne. Ja? Also wenn ich meine Hand drohend heben würde, käme wahrscheinlich entweder der Angsthase oder der Krieger zum Vorschein und würde mir gleich eine knallen. Oder der Angsthase und würde weglaufen. Ja? Kurzum, ich möchte versuchen zu beschreiben, wie die Multiplizität unseres Menschseins aussehen kann. Was es heißt, wenn ich sage, ich bin nicht einer, sondern ich bin viele. Je nachdem, wo ich gerade bin, bin ich anders. Im Moment bin ich gerade Schütze, um es mal so zu sagen, und ein bisschen Zwilling und wahrscheinlich auch eine Menge Jungfrau. Aber wer ist denn jetzt Peter? Das ist eine gute Frage. Vor etwa 15 Jahren habe ich begonnen, die einzelnen Innenpersonen, die in den Therapiesitzungen zum Vorschein kommen, nach ihrem Namen zu fragen. Die Klienten waren erst etwas verwirrt. Ja. Und dann haben sie gesagt, Hildegard. Sie hieß aber Ingrid. Und dann hat sie gesagt, ja, mein zweiter Vorname ist Hildegard. Das war ja noch einfach. Ich meine, unser aller zweiter oder dritter Vorname ist der Name für eine andere Innenperson. Aber manche haben überhaupt keinen Namen. Noch nicht. Aber wer weiß, am Ende dieser Abende werden wir mit diesen inneren Personen, mit diesen Ensemblemitgliedern in unserem Theaterstück etwas vertrauter sein. Und wenn wir dann noch Mut haben, dann sagen wir vielleicht, so heute Abend gehe ich mit meinem Krieger in die Disco. Und er heißt, wie heißt ein Krieger? Helmut? Nicht Helmut. Hä? Gernot. Gernot, zum Beispiel Gernot, weil da ist der Speer drin. Ne? So. Und damit dieses Prinzip, was ich versucht habe jetzt gerade zu erläutern, ein bisschen plastischer wird, empfehle ich euch, jetzt mal für, sagen wir, 5 Minuten die Augen zu schließen. Ich möchte versuchen, diese Geschichte der inneren Multiplizität für jeden einleuchtend zu machen. Ja. Schließt eure Augen, wird euch nichts geschehen. Ja. Versprochen. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes. Und da wird es schon mal schwierig, weil ich empfehle euch jetzt, nehmt für eine gewisse Zeit die Position dieses jungen Mannes ein. Das ist für die Männer kein Problem, für die Frauen schon. Ja? Also, ihr sitzt jetzt auf eurem Stuhl und ihr stellt euch vor, ihr wärt ein junger Mann. Wilfried ist euer Name. Und ihr sitzt zu Hause an eurem Schreibtisch und lest ein Buch. Ein spannendes Buch. Ihr habt die Füße auf dem Schreibtisch und seid im Moment Wilfried der Lesende. Wunderbar. Das Buch ist vielleicht Herr der Ringe, ganz spannend, nicht? Also ihr seht die Abenteuer von Frodo und von wie sie alle heißen und so. Kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, aha, jetzt bin ich Wilfried der Lesende. Nein, man liest einfach. Aber auf einmal kommt eine Stimme ganz leise aus dem Hintergrund. Und diese Stimme flüstert, fast unhörbar, Zigarette. Ihr seid nämlich neben der Tatsache, dass ihr ein Lesender seid, auch ein Raucher. Wilfried nimmt also jetzt seine Hand, bleibt mit seinen Augen im Buch, kramt auf seinem Schreibtisch hoch, findet die Packung Lucky Strike, steckt sich eine Zigarette in den Mund, zündet sie an, nimmt einen tiefen Zug. Jetzt seid ihr schon zu zweit. Wilfried der Lesende und der innere Raucher, ich weiß nicht, wie er heißt. Lucky Strike, warum nicht? Natürlich. Bei mir hieß er, hallo, bei mir hieß er die rote Hand. Weil ich immer Rothände geraucht habe. Na, also gut. Ihr seid zu zweit. Wilfried der Lesende und der innere Raucher. So weit, so gut. Und diese Koexistenz der beiden stört sich nicht die Bohne. Einer liest, einer raucht. Na und? Tausendfach. Man könnte auch noch Auto fahren dabei, ja, nicht beim Lesen. Das geht, ist schwierig. Gut. Wieder vergeht etwas Zeit. Der Rauch der Lucky Strike reizt eure Schleimhäute, reizt eure Bronchien und ihr wisst ja, wie das geht. Ne? Kennen wir ja. Jedenfalls die, die rauchen, geraucht haben, kennen das. So. Nach einiger Zeit, nachdem sich das Röcheln und Husten sozusagen gelegt hat, kommt eine dritte Stimme aus dem Inneren. Wilfried, sagt die Stimme so etwas genervt, mahnend, das ist nämlich der innere Mahner. Hör dir doch mal an, wie du hustest. Ich habe dir doch schon tausendmal gesagt, diese Stimme sagt meistens, ich habe dir doch schon tausendmal gesagt, hör doch endlich auf mit dem Rauchen. Ja, ja, sagt der Lesende, ja, ja, sagt der Rauchende. Jetzt sind wir schon zu dritt. Einer liest, einer raucht, einer mahnt. Ja, es verträgt sich alles wunderbar. Ja. Nur mit wem seid ihr gerade identisch? Eine interessante Frage. Wer seid ihr jetzt? Winfried, ja, ja. Seid ihr der Raucher in dem Moment, in dem ihr einen tiefen Zug aus eurer Lucky Strike nehmt, seid ihr ganz 100% Raucher. Dann legt ihr die Zigarette zurück auf den Taschenbecher, switcht wieder zum Lesenden. Der Mahner ist sowieso in den Hintergrund verschwunden, weil alle beide, der Rauchende und der Lesende, sagen, ja, ja, ist ja gut. Stimmt ja. Nun geh wieder in dein Körbchen. So. Okay. Waren wir schon zu dritt. Nach einiger Zeit klingelt das Telefon. Und unter uns gesagt, ein Telefon ist ein unglaublich spannendes Instrument. Wisst ihr warum? Weil keine der Innenpersonen weiß, wer gemeint ist jetzt mit dem Anruf. Nicht? Wird der Raucher angerufen? Wird der Lesende angerufen? Wird der Mahnende angerufen? Oder noch ein paar innere Ensemblemitglieder? Also, Winfried greift zum Hörer. Es ist Edelgunde. Die Teilnehmerin aus dem Kurs Astrologie für Anfänger. Winfried hatte ihr versprochen, er würde ihr am Freitagnachmittag den Unterschied zwischen Placidus und Kochhäuser erklären. Edelgunde sagt, weißt du, am Nachmittag passt es mir nicht so ganz. Da muss ich noch das und dieses und jenes. Wie wäre es, wenn wir das am Abend machen? 19 Uhr würde passen. Es meldet sich eine Stimme im Inneren von Winfried. Diese Stimme ist oft da, obwohl er sie nicht genau benennen könnte. Diese Stimme sagt, so würde am liebsten noch ein Baby anhängen und sagt, das ist für mich okay. So ganz cool, so ganz lässig. Ja, so. Nicht, das ist der innere Liebhaber, hat sich da gemeldet, weil der innere Liebhaber erinnert sich gerne an Edelgunde, besonders an das, an die Formen von Edelgundes Bluse, die sehr vielversprechend sind. Vielversprechend. Dann legt er auf, der Liebhaber verschwindet wieder, der innere. Der Leser guckt sich um, wo ist das Buch? Ist auf die Erde gefahren, hebt es auf. Wo ist die Zigarette, sagt der Raucher, hat sich im Aschenbecher Latten zu Ende gehabt. Neue Entzündung. Der Lesende versucht, wir waren jetzt schon zu viert. Ne? Der Lesende, der Rauchende, der Mahner, der Liebhaber. Er will sich wieder in das Buch vertiefen. Das Problem ist nur, er versteht keinen Satz mehr. Denn zwischen den Sätzen des Buches sieht er immer Edelgundes Brüste baumeln. der innere Liebhaber? Nein. Wer in uns will, Fritz, ist ein Favorit von baumelnden Brüsten. Eine weitere Innenperson, das kleine Kind in uns, das sich schon freut. Ich führe das jetzt nicht aus, worauf sich dieses kleine Kind freut. Aber mit ein bisschen Fantasie kriegt man das schnell hin. Die Brüste wollen nicht verschwinden, da meldet sich noch eine Innenperson zum Vorschein. Das ist die, mit der wir gleich unser Seminar beginnen wollen. Es ist nicht der innere Liebhaber, den hatten wir schon, sondern es ist der, wie soll ich das sagen, es ist der innere Stierkämpfer, der innere Macho, der innere, ach du liebe Zeit, sagen wir mal, die innere Erektion, da hängt auch ein Mensch dran an meiner Erektion, ja, aber das ist nicht wichtig, dass da noch einer dran hängt. Kurzum, der innere Krieger meldet sich zu Wort und an das Buch ist überhaupt nicht mehr zu denken, gar nicht mehr, ja. Manche Männer gehen dann ins Bad und machen irgendwelche Sachen, habe ich mir erzählen lassen, so, ne? Ja. Wir waren jetzt schon zu sechst. Einer liest, einer raucht, einer mahnt. Der innere Liebhaber, das ist der Coole, das ist der Baby, wenn du dich in meine Hand begeben würdest, ich könnte dich glücklich machen. Dann kam es war der vierte, war das der vierte? Ich komme mit dem Zählen nicht mehr nach. Ja, es war der vierte. Dann kam das kleine Kind und schließlich kam der, den ich gerne nenne, den phallischen Eros. So, das ist der phallische Gott in mir. Der phallische Gott in uns Männern, der dann ab und zu schwach auf der Brust wird. Also je älter wir werden, so nicht? Ja, mei, was soll ich sagen? Gut. Ein kleines Stück, jeder kann das nachvollziehen. Und kein Mensch kommt je auf die Idee zu sagen, Moment, da waren jetzt gerade sechs Spießgesellen, innere Ensemblemitglieder am Werk. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Ich möchte die Geschichte nochmal aufführen, dieses kleine Theaterstück, aber 2 Jahre später. 2 Jahre sind vergangen. Wilfried, also du, jeder, der hier sitzt, sitzt wieder am Schreibtisch und liest ein Buch. Es ist vielleicht jetzt der dritte Band vom Herr der Ringe, also viel weiter ist er gekommen, noch nicht gekommen in diesen 2 Jahren. Wir werden merken, warum nicht. Wieder. Also Wilfried der Lesende. Wieder kommt die innere Stimme und flüstert, Zigarette. Wieder greift Wilfried ganz automatisch auf dem Schreibtisch herum, bis ihm einfällt, Moment mal, er hat ja vor einem halben Jahr aufgehört zu rauchen. Aber es liegt da eine Tafel Schokolade. Also knistert er so ein bisschen am Schokoladenpapier rum, ohne seine Augen vom Buch zu heben, bricht sich ein Stück ab, schiebt es sich in den Mund. Darauf kommt aus dem Nebenzimmer eine Stimme. Winfried, sagt die Stimme. Es ist Edelgunde. Sie hatten vor etwa 1,5 Jahren geheiratet, weil Edelgunde schwanger war. Und jetzt betritt Edelgunde den Raum und auf dem Arm hält sie Reinhold. Reinhold ist 3 Monate alt. Das Kind der beiden. Und Winfried hatte, sozusagen auf dem Höhepunkt der Schwangerschaft von Edelgunde, sich das Rauchen abgewöhnt, weil das kann doch nicht, du kannst doch nicht unserem Kind so ein Vorbild sein, du kannst doch nicht, also auch was das ins Geld geht, überleg mal, so wie Edelgunde hat das schon sehr gut verstanden, ihm klar zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn, Edelgunde hat jetzt für Wilfried eine ganz wichtige Funktion übernommen, die er vorher in seinem eigenen Kopf hatte, diese Innenperson, den inneren Mana, den durfte jetzt Edelgunde vertreten. Den vertritt sie auch. Wunderbar. Ja. Guck doch mal, sagt der Innere, sagt Edelgunde, guck doch mal, du hast schon 7 Kilo zugenommen. Du hast mir doch versprochen, du wolltest nicht mehr so viel Schokolade essen. Ja, ja. Und dann macht Edelgunde etwas. Reinhold fängt nämlich an zu quäken und hat Hunger. Edelgunde macht ihre Bluse auf, schiebt den Stillbüstenhalter, klappt ihn so auf und hält Reinhold an die ganze Herrlichkeit. Die ganze Herrlichkeit, die eigentlich für Wilfried eine gewisse Zeit lang vorgesehen war, die aber jetzt, wir Frauen wissen das alle, durch Schwangerschaft und so weiter und dass sie eben ihr Kind stillt, sehr viel größer geworden ist. Wilfried kann gar nicht richtig hinschauen. Euter nennt er die Brüste von Edelgunde insgeheim. Das würde er sich nicht trauen, laut zu sagen. Und es zieht ihn nichts mehr zu den Brüsten von Edelgunde. Warum nicht? Weil auch sein inneres Kind, das die Fantasien dieser wunderschönen Brüste entwickelt hat, auch übernommen wurde, nämlich jetzt von Reinhold. Reinhold hat diese ganze Pracht und Herrlichkeit für sich alleine. Im Zuge der Delegation hat Reinhold es genauso wie im Zuge der Delegation sein innerer Mahner an Edelgunde abgegeben war. Das Telefon klingelt. Es ist Hermine, die Teilnehmerin aus dem Kurs Windows für Anfänger. Er hatte versprochen, ihr am Freitag Vista zu installieren. Ihr wisst, was Vista ist, ne? Windows, irgendwie eine neuere Version. Hermine sagt, um 5 geht nicht. Aber ich könnte um 7:30. Wieder meldet sich, ohne dass Wilfried das beabsichtigt hätte oder nicht, der innere, coole Liebhaber zu Wort und sagt, das ist für mich okay. Legt auf und sagt zu Edelgunde, es war Jochen, Freitag wird es spät. Soweit die kleine Geschichte über die inneren Ensemblemitglieder. Und dabei haben wir sie noch nicht mal alle. Wir haben nur eine kleine Auswahl. Und die kleine Auswahl werden wir auch versuchen, sozusagen im Rahmen unserer Vorstellung der Archetypen zu benennen. Man könnte noch 94.762 ganz alltägliche Geschichten über dieses Theater erzählen. Und wir alle erleben 97.462 Geschichten in unserem eigenen Leben, wie unsere inneren Personen, ohne dass wir es merken, agieren, auftreten. Unser Leben leben. Und das ist wunderbar. Wenn wir bereit sind, jede dieser inneren Personen mit ihren verschiedenen Energien, mit ihren verschiedenen Bedürfnissen, mit ihren verschiedenen Vorzügen, ihren Großartigkeiten und ihren Perversionen, oder wie immer man die Eigenschaften dieser Person nennen möchte, zu akzeptieren. Sie sind da. Und sie dürfen da sein. Und dann werden wir im Fortgang dieser Geschichte allmählich authentisch und identisch. Dann werden wir mal der Krieger, der Fallische, dann werden wir mal der Feigling, dann werden wir mal der Raucher und mal hassen wir uns für das Rauchen. Na und? Sind jeweils andere personifizieren Ringungen im Inneren, nicht unserer Seele, im Inneren unseres Seins. Gut. Das war die Vorrede. Und jetzt beginne ich, es sei denn, es ist eine Frage. Einer hat was nicht verstanden oder möchte kurz noch was sagen. Jetzt male ich auf einen archetypischen Tierkreis. So. damit wir jeweils wissen, welche der Personen, über welche der Personen wir jetzt versuchen, uns zu verständigen. Ist der Kreis wunderbar geeignet? Vielleicht können wir das Blatt jedes Mal wieder zum Vortrag mitbringen. Das wäre sozusagen mein Wunsch an dich. Ja. So. Und heute Abend wollen wir diese Person, ich schreibe mir hier dran 1, und diese Person 2 ein bisschen näher kennenlernen. So. Der Künstlername für diese innere Person, so haben die Griechen ihn genannt. Nein, das stimmt nicht, so haben die Römer ihn genannt. Die Griechen haben ihn noch anders genannt. Hat dieses Symbol. Mars. Die Griechen Ares. Und astrologisch gesehen ist das Thema Widder. Ich mach mal diese Gestalt so, wie wir sie in relativ vielen Therapiesitzungen, sei es am eigenen Leib und sei es bei vielen unserer Klienten, erlebt haben. Als erstes also möchte ich versuchen, dieser Innenperson in eurem Leben und damit auch gleichzeitig in meinem Leben einen ehrenvollen Platz zu geben. Denn darum geht es in unserer Arbeit. Das, was immer wir in unserem Inneren vorfinden, bevor wir anfangen, es wieder zu verurteilen, dass wir versuchen, was können wir tun, um diesen inneren Personen die Ehre zu geben. Schaut ihn euch an. Die Bilder, die ich hier zeige, stammen aus unserem Kartenspiel, das wir vor etwa 15 Jahren, stimmt das, vor fast 20 Jahren, entwickelt haben aus Therapiebildern. Es ist ein rein astrologisches Spiel, was nicht ganz stimmt, weil dieses Spiel sich beschäftigt mit den Urbildern oder wie die Griechen sagen, den Archetypen der Innenwelt und der Außenwelt. Es gibt sie nämlich zweimal, diese Archetypen, im Außen und natürlich im Inneren. Es sind außerdem Götter. Die Griechen hatten eine wunderbare Philosophie. Sie haben gesagt, wir alle sind aufgehoben im Kreis der Götter. Wundervoll. Und das ist einer unserer Götter im Inneren. Mars, Ares. Der Krieger. Oder der Täter. Er ist derjenige, der sozusagen die Energie hat für den Anfang, für ein Durchbrechen, für ein sich durchsetzen, sozusagen, der uns das Adrenalin zur Verfügung stellt. Wenn ihr euch mal mit Soldaten unterhaltet und herausfindet, was geschieht eigentlich, wenn eine Schlacht beginnt, dann werdet ihr solche Worte hören wie, wenn die Schlacht beginnt, dann bin ich außer mir. Ich kriege einen solchen Energieschub und ich bin vollständig außer mir und es gelten, so würde ein Krieger sagen, es gelten in meinem Inneren weder Moral noch gut und böse, sondern ich befinde mich manchmal in der Nähe zu einem Blutrausch. Das ist in heutigen Armeen nicht mehr so üblich. Warum? Weil man kommt kaum noch mit dem Blut des Gegners in Berührung, wenn man so aus 150 Meter Entfernung mit dem Maschinengewehr ballert oder irgendwelche Bomben aus irgendwelchen Flugzeugen wirft, kommt man nicht mehr mit dem Blut in Verbindung. Aber es gab Situationen in den Kriegen immer wieder, da ging es Mann um Mann. Und da ging es wirklich darum, wer hat die größten Energien zur Verfügung, um seinen Weg blutig durch das Schlachtfeld zu führen. Und diese Gestalt in diese Gestalt begebe ich mich dann, wenn ich außer mir bin. Ihr könnt heute noch einen schwachen Abglanz davon erleben, wenn ihr mal Österreich gegen Deutschland, Länderspiel, Großbildschirm, Kneipe an der Ecke. Und Österreich ist im Besitz des Balles und kommt immer näher und kommt immer näher. Und wenn ihr dann die Männer, manchmal auch die Frauen, anschaut, dann stehen die da. Wie die Frauen? Die sind außer sich. Ja, die sind außer sich. Und manche Feingeister stehen dann da, rümpfen die Nase und sagen, ja, kann man ja auch verstehen. Die Frage ist nur, wo hat sich ihr innerer Krieger hin zurückgezogen? Ja? Arbeitet der nur noch am Briefmarken sammeln oder am philosophischen Abhandlungen lesen? Nein, das interessiert ihn nicht. Also wo geht der hin? Ja? Das ist eine interessante Frage. Die Frage ist, wer hat Zugang zu dem? Viele Männer sagen, ja, da, wenn ich Formel 1 gucke, da sind pausenlos die meine inneren Krieger bewegt und unterwegs. Und eigentlich sitze ich dann sofort in einem Formel 1 Wagen, der interessanterweise auch noch rot ist. Die Firma Ferrari ist ja genial, ne? Die ihre kleinen Wägelchen rot lackiert. Ne? Weil das ist in der Tat, dieser Archetypus ist rot, ob uns das gefällt oder nicht. Das Rot des Blutes, das Rot des Feuers, das Rot der Durchsetzung. Nebenbei gesagt, wie es um euren Krieger bestellt ist, könnt ihr ein bisschen daran ablesen, wie eure Geburt war. Weil ganz am Anfang eures Lebens, also sozusagen des Lebens, nicht des intrauterinen Lebens, sondern am Anfang des Lebens außerhalb, stand ein Akt der Durchsetzung, wo ihr den ziemlich langen Weg und den ziemlich engen Weg durch den Geburtskanal antreten musstet. Und wo das Adrenalin wahrscheinlich, ich sage das jetzt mal so, weil bewiesen hat das noch keiner, weil es keiner gemessen hat, wo das Adrenalin benötigt wurde für den ersten Kampf, für die erste Durchsetzung, für den ersten, sozusagen die erste Erfahrung, werde ich diesen Kampf gewinnen oder sterbe ich im Geburtskanal? Und wir wissen, manche, Gott sei Dank, immer weniger sterben in diesem Kampf. Manche geben auf und werden dann, es gibt da so tolle Saugglocken oder was weiß ich, irgendwie eine Schraube ins Gehirn und dann raus, keine Ahnung, was man da so alles macht, ja. Oder Kaiserschnitt, ja. Ein Kaiserschnitt ist im Prinzip, ich fange anders an, heute ist es in manchen Gegenden der Welt schick, die Kinder mit dem Kaiserschnitt zu holen. Hollywood lässt grüßen. Ja? Ich weiß nicht, wie weit das hier in Österreich ist, in Deutschland wird es immer moderner. Ja? Und mein Bild ist, das ist der Versuch, dem Kind diese Erfahrung, die erste Begegnung mit diesem archetypisch kämpfenden Krieger nicht zu gestatten. Sondern er soll auf die vornehme Art und Weise, ohne dass er sich anstrengen muss, ohne dass er kämpfen muss, ohne dass er den Kampf auf Leben und Tod führen muss, soll er so schwupp rausgeholt werden. Ja? Es gibt mehrere Untersuchungen mittlerweile, dass kaiserschnittgeborene Kinder nicht richtig in der Welt sind. Das heißt jetzt nicht, dass es Luschen sind oder sonst was. Nein, nein, das können großartige Wissenschaftler werden, aber sie sind nicht richtig in der Welt. Ja? Albert Einstein war nie in der Welt. Ja? Wenn seine Frau ihm nicht zwei gleiche Socken hingelegt hat, konnte es passieren, dass er mit einer Socke, die war schwarz, und mit der anderen Socke, ach, die hat er vergessen. Ja, er war nicht richtig in der Welt. Großartiger Mann, ja. Ich weiß nicht, ob der eine Kaiserschnittgeburt ist, interessiert mich gerade auch nicht. Aber das wäre so ein Bild für mich. Man ist nicht in der Welt. Und man kann einem Kind sowas nicht ersparen. Natürlich, bevor das Kind stirbt, sollte man ihn durchaus mit Kaiserschnitt holen. Aber es sozusagen serienmäßig zu machen, macht keinen Sinn. Ja. Anders gesagt, es gibt Menschen, die mit dieser Gestalt, oder nein, ich beginne nochmal, um gleich klar zu machen, wir Menschen, wir normalen Menschen, jeder von uns, hat zwei dieser inneren Personen, über die wir an diesen Abenden sprechen wollen, als Hauptrollendarsteller. Zwei. Das eine ist der Herrscher von Eins und das andere ist die Sonne. Wo immer meine Sonne steht, ist diese Sonne ein Symbol für einen meiner Hauptrollendarsteller. Angenommen, meine Sonne steht im Zeichen Widder, dann wäre er einer der Hauptrollendarsteller. Angenommen, mein Aszendent wäre Widder, wäre er auch einer meiner Hauptrollendarsteller. Angenommen, der Herrscher von Eins, was in dem Falle dann, wenn ich ein Widder-Aszendent wäre, der Mars wäre, steht irgendwo, dann ist er da. Eine wichtige Gestalt für mein Leben. Also zwei Hauptrollendarsteller gibt es, aber manchmal ist er eben kein Hauptrollendarsteller. Naja, dann gibt es andere, die übernehmen diese Funktion. Aber trotzdem ist er da. Und irgendwann, sagen wir mal, bei einem Mars-Transit, oder wenn unsere Sonne über unseren Mars läuft, was sie ja jedes Jahr mindestens einmal tut, oder wenn andere Planeten über den Mars laufen, dann wird er mehr in die Erscheinung gesetzt. Und dann stellt er die Frage, Peter, es gibt mich. Hast du darüber schon mal nachgedacht, was du machst, wenn ich auf dem Spot bin? Auf dem Spot ist ein Bild aus dem Theater, ne? Der Scheinwerfer geht auf mich. Was du dann machst? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst in mich hineinschlüpfen und selber zum Täter werden, oder, wenn du dich standhaft weigerst, das zu tun, dann komme ich von außen auf dich zu. So. Ich hatte vor 2 Jahren eine Begegnung mit ihm. Aber nicht ich war derjenige, der den anderen verprügelt hat. Weil ich bin eine Waage und so schnell prügelt es nicht. Die Waage ist nämlich genau das entgegengesetzte Prinzip. Ich bin klein, mein Herz ist rein und ich bin schon gar nicht so gemein und ich muss auch niemanden hauen. Wirklich nett. Ja, ist ja auch ganz nett, diese Philosophie. Aber manchmal ist sie überflüssig. Da kam einer auf mich zu und hat mich wegen irgendwas beschuldigt und hat mich sowas von zur Sau gemacht. Ich habe gemerkt, und der war wirklich jung und agil und hatte solche, und er musste seine Energie loswerden. Ja. Und ich habe gesagt, du kannst jetzt zweimal Sachen tun. Du kannst entweder auch aufmucken, dann wirst du fürchterlich verprügelt. Oder du machst Trick 17. Und Trick 17 ist ganz einfach. Trick 17 war, der hat so vor mir gestanden, hat mich angebrüllt und ich habe einfach so gemacht. Da hat er noch mehr gebrüllt. Verstehe ich, ja? Kriegt keine Reaktion. Ja, da muss man einfach die Leute schütteln, wenn sie nicht. Aber dann ist es irgendwann abgeprallt. Und dann ist er wieder in sein Auto gegangen, ist weggefahren. Aber mein Adrenalin kam erst dann zum Vorschein. Und es hat mehrere Wochen gebraucht, bis ich damit fertig geworden bin, mit diesem Adrenalin. Ja. Ich konnte es nicht abführen. Ja, so ist es halt. Nur, ich wusste, und das ist der Vorteil, wenn man sich sehr intensiv mit Astrologie beschäftigt, ich wusste, er war jetzt da und jetzt muss ich schauen, wie kann ich mit ihm umgehen. Und er durfte da sein. Und er durfte sein Adrenalin ganz langsam verbrennen, bis er mich dann wieder in Ruhe schlafen ließ und mich so aufgeregt hat. Ja. Zurück zu ihm. Er ist eine Innenperson, die Täter, Krieger und so weiter haben wir schon, Tat haben wir schon gesagt, seine Energien, das wissen wir von einem großen Wiener, Sigmund Freud ist sein Name, seine Energien kommen aus dem Unterleib. Deshalb nenne ich ihn auch gerne, wenn ich die Energien beschreiben will, er er verfügt über den phallischen, mit PH von Phallus, über den phallischen Eros. Das Schwert hat nicht von ungefähr die Neigung eines erigierten Penis. Weil das wissen wir von Freud, Speere, Lanzen, Schießgewehre, Schwerter, Messer sind nichts anderes als Symbole für das Phallische oder für diese Innenperson. Auch Raubtiere, Wölfe, Schäferhunde, wilde Tiere, Tiger, Puma, Panther, wie sie alle heißen, Symbol, alles was so scharfe Zähne und scharfe Krallen hat, ist ein Symbol für ihn, für den inneren Krieger. Den jeder von uns an Bord hat, ich muss es nochmal betonen, und der mit Verlaub ein ziemlich primitiver, ich wähle das Wort bewusst, Bursche ist. Ein ziemlich primitiver Bursche ist. Warum? Weil er interessiert sich nicht für großartige intellektuelle oder sonstige philosophische Erörterungen. Ja? Das interessiert ihn einen Scheißdreck, offen gesagt. Ja? Es gibt einen Witz, habe ich gehört, und da fiel mir er sofort ein. Der Großfürst reist von Petersburg nach Moskau und ihm gegenüber eine wunderschöne junge Dame. Sagt der Großfürst, fahren Gnädigste nach Wladiwostok? Nein, sagt sie. Fahren Gnädigste nach Moskau? Nein, sagt sie. Sagt er, genug geflirtet, zieh dich aus. Ja. Da hat er seine Schuldigkeit getan. Ja. Konversation zu machen, bevor es zur Sache geht. Ja. Und wir wissen es mittlerweile, Krieg zu führen, heißt für den, der gesiegt hat, er hat nicht nur sozusagen als Täter ziemlich viele Tote, hier sehen wir ihn, auf seinem Weg hinter sich gebracht, sondern ihm gehört auch die Beute. Sprich, ihm gehören auch die Frauen, die er mit dieser Stadt miterobert hat. Und das ist das Erste, was er macht. Er sagt, wir waren jetzt so viele Wochen und Monate allein in der Steppe, noch nicht mal ein Schaf war verfügbar, aber jetzt wunderbar viele Frauen, her damit. Ja? Und alle stehen da und sagen, Gott, wie primitiv, Gott, muss denn das sein? Ja, das, für ihn muss das sein. Ihm kommt nämlich das Sperma schon aus den Ohren raus. Es geht ihm ja auch gar nicht darum, dass er eine schöne Frau haben will. Er möchte nur sein Zeug loswerden. Ja? Und das ist, viele Frauen, die hier sitzen, kennen so jemanden und sagen, ja, wenn ich den ließe, der wollte nur, es ist ihm völlig egal, wer ich bin. Es ist ihm völlig egal. Es gibt früher so, in der Jugend gibt es so Sprüche, ja. Och, sagt der eine da zum anderen, die hat einen tollen Arsch, ja, aber das Gesicht, guck dir doch mal das Gesicht an, sagt er, mach doch nichts, legst ein Handtuch drüber. Das ist er. Das ist, und in der Jugend ist das auch gut. Ja. Ich weiß noch, manchmal hieß es, was machen wir denn heute Abend? Sagte einer, wir gehen jetzt eine Frau aufreißen. Ja. Aber man muss sich das mal bildlich, was soll denn das bedeuten, eine Frau aufreißen? Ja? Wir alle sagen das so ganz selbstverständlich. Wir sagen es natürlich nicht, wir denken es ja noch nicht mal, aber man muss sich das nur mal überlegen, was das bedeutet, aufreißen. Ja, natürlich, wir haben da so etwas in der Hose, damit kann man ganz gut aus, genauso wie mit dem Schwert, kann man auch aufreißen. Ja? So, das kann man Wunden schlagen. Diese Person, also ich möchte wirklich, fällt mir gerade, ich möchte wirklich für Sie eine Lanze brechen. Ja? Ja, wirklich wahr. Dass ihr mehr wisst, das ist nichts Primitives. Das ist der Archetypus eines Anfanges, sich in die Welt hineinzukämpfen. Und dieser Archetypus ist da, ob uns das gefällt oder nicht. Ob wir Feingeister sind und im Bett sozusagen nicht mit den, wie wir früher in unserer Neandertaler Höhle mit den Händen das Fleisch auseinanderrissen und so, sondern mit Messerchen und Gabelchen und Muschellöffelchen. Es ist völlig wurscht, wie wir es machen. Aber der hat etwas anderes im Sinn. Der hat im Sinn, er möchte seine Energien loswerden, weil dann kann er gut schlafen. Ja? Das sind auch die Männer, wir Frauen kennen die ja alle, nicht? Haben ihren Spaß, drehen sich um, sind weg. Jetzt, wo wir gerade anfangen wollen zu reden. Sagt meine innere Monika. Ne? Also, ja, bitte. Na, natürlich. Ne? Also wir Männer schämen uns ja auch ein bisschen. So, ne? Wir haben ja auch so ein paar andere. Wir haben ja auch einen inneren Mahner. Ja? Und wir haben ja auch so, wir merken, wir sind ja auch Frauenbewegungsgeschädigt. Ne? So, dass wir sehen eine Frau und wir sehen eigentlich nur auf die Bluse oder auch hinten auf das Hinterteil, dann kommt der innere Mann und sagt, aber was machst du wieder, wo guckst du wieder hin? Dann stehe ich da genauso wie Wilfried. Ja, ja, ist ja gut. Da ist ja auch noch ein Mensch dran. Sagt. Ja, ist ja auch. Nicht? Nur das interessiert ihn doch nicht. Nicht die Bohne. Er macht, wenn es sein muss, ein bisschen Konversation und fragt jedes Mal, jetzt habe ich jetzt genug gesprochen, können wir jetzt mal zur Sache kommen? Ja, wir könnten zur Sache kommen, wenn dann nicht dieses Vorspiel wäre, was die Frauen wollen. Also was, ein Krieger und Vorspiel, das stellt euch mal in euren kühnen Träumen vor. Vorspiel, was möchte er, nicht? Ja. Wir gucken uns Madonna an. Nur mal so, ja? Ich habe neulich ein Foto gesehen. War das Madonna? Nein, das war nicht Madonna, das war Demi Moore. Fragt euch das, ne? Powerfrau, starke Frau. Es war ein Foto, war abgebildet, Demi mit einem wunderschönen kurzen Kleid, mit einer Handtasche und hinten im Gepäck hatte sie einen ungefähr 30 Jahre jüngeren Boy. Also Lava oder so, ja, den zerrte sie so hinter sich her, ja, und da stand unten drunter Tasche von Versace, Kleid von, da habe ich gesagt, jetzt kommt gleich die Zeile, Boy Lava von, also die Agentur, wo sie sich immer ihre Männer herholt, ja, und sag, geh schon mal ins Bett, zieh dich aus, ich komme gleich, muss noch ein paar Autogramme schreiben und dann hoffentlich bist du bereit. Natürlich gibt es Frauen, die den Widder an erster Stelle als Hauptrollendarsteller haben. Die machen es genauso. Die machen es genauso. Die sagen nicht, komm, wir gehen jetzt mal in die Disco und reißen einen Mann auf. Das sagen die, oder? Vielleicht doch, ich weiß es nicht genau. Ja, so genau kennt sich meine innere Monika nicht auf. Aber selbstverständlich gibt es auch Frauen, die sich überhaupt nichts daraus machen, zu sagen, ich spreche jetzt, der Mann gefällt mir, den spreche ich an. Hast du heute schon was vor? Ja. Und es gibt Männer, die genau sozusagen den anderen Archetypus vertreten und die sagen, mich kann man gern verführen. Ja, na warum auch nicht? Ja. Aber wir Frauen tun uns sehr viel schwerer mit diesem inneren Krieger. Normalerweise. Wir Männer dürfen. Wir dürfen beim Fußballspielen uns die Seele aus dem Leib grölen. Also sowas von Primitivität hat ja kein Mensch gesehen, wenn wir da rumgrölen. Nicht? Ich meine, ich sehe mich ja selber manchmal und sage, manchmal stelle ich mich neben. Ich sage, aber was machst du wieder? Ach, der Widder, das war klasse. Wow, und dann schreie ich gerade weiter. Ja? Und wir Frauen? Denn da dieser Impuls kommt, gibt es mehr, was uns zurückhält, als uns manchmal lieb ist. Ja. So. Manchmal sagt die Frau, meine Frau, ich wünsche mir manchmal, mein Hans Helmut hätte mehr von diesem Krieger. Dass er mal so richtig, ja. Das heißt, sie delegieren den Krieger und wünschen ihn sich. Ja. weil die Vorstellung, sie würden ihren Heinz Helmut jetzt mit ihrem eigenen Inneren über ihn herfallen, Jesus. Jesus, was würde Heinz Helmut sagen? Man weiß es nicht, wer weiß. Vielleicht erlebt die Frau dann ihre große Überraschung. Dann Heinz Helmut, darauf habe ich schon jahrelang gewartet, dazu war ich noch nicht eher fest. Weiß man nicht. Ne? Aber es steht eher zu vermuten, dass sein Schwert, wir hatten früher als Kind diese Gummischwerter, erinnert ihr euch? Die macht man so. Dabei. Also Frauen, es ist gesellschaftlich für uns Frauen mehr verpönt, diese Person in den Vordergrund zu bringen, außer man heißt Madonna oder Demi Moore, also man kann sich das leisten, die Leute sind eh schon alles gewöhnt von ihnen. Wir erfinden uns sowieso jeden dritten Tag neu und dann können wir auch mal so jemanden hinter uns herziehen, sagen, beeil dich schon, du blöder Hammel. Und dann mach, ja, das geht schon. Aber normal in unserer Gesellschaft wird das nicht honoriert, im Gegenteil, sondern man ist dann, ja was ist man dann, ein Mannweib. Oder man ist dann, also völlig unmoralisch. Männer dürfen das. Ja. Männer dürfen das. Denen wird das, das lernt man ja auch so, nicht? Die Mama sagt, geh schön spielen, du kannst auch gerne mit den Mädels spielen. Aber den Mädels wird gesagt, wer die Männer spielen mit, ja, so um Gottes Willen. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Eigentlich sollte er bei Mann und Frau gleichermaßen gelebt werden dürfen. Ja. Und offen gestanden, ich glaube, ein großer Teil bestimmter Formen der Krankheit bei Frauen haben damit zu tun, dass er so tief weggedrängt wird. Das hat auch zu tun damit, dass die Frauen es im Grunde genommen nur in einer Form auslegen dürfen, nämlich wenn ihr Mann ihnen oder ihr Partner oder ihr Freund ihnen einen guten Grund liefert, wütend, richtig scheiß wütend zu werden. Das ist eine gesellschaftlich akzeptiertere Form als das, was ein Polizeimeister mir mal erzählt hat und hat gesagt, Peter, du glaubst nicht, aber die Formen häuslicher Gewalt ändern sich gerade. Ach ja, nehmen zu. Ja, sie nehmen auch zu, aber die Tatsache, was früher undenkbar war, wäre, es gibt immer mehr Frauen, die ihre Männer verprügeln. Die Männer gehen dann nicht in Frauenhäusern, weil diese Frauenhäuser gibt es noch nicht. Ja, die... Aber in den Krankenhäusern, die lassen sich auch ihre, was weiß ich, ihre Schienbeine, ihre Schulterbrüche, Schulter, wie heißt diese Schlüsselbeinebrüche, lassen die sich dann richten. Sind aber immer vor eine Tür gelaufen, na klar, die Männer auch, nicht die Frauen natürlich auch. Ich will das nicht runterspielen, ich sage nicht, aha, jetzt prügeln die Frauen endlich auch mal die Männer, sondern dieses Phänomen kommt ins Bewusstsein. Da sind wir wieder bei dieser Gestalt im Inneren von den Frauen. Ja. Und warum sollen die Frauen nicht mal ihre Männer verprügeln? Die Männer haben lange genug die Frauen verprügelt. Ich finde, es sollte einen Ausgleich geben. Ja. Ich sage nicht, hört doch auf zu prügeln. Prügeln ist doch ist nicht schön. Warum denn? Warum ist ein Prügeln nicht schön? Ich meine, jemand totzuschlagen hat sicher seine Probleme. Aber zu prügeln? Ich habe überhaupt nichts gegen Prügeln. Muss ich stehen. Ich war ja, wie gesagt, vage, ne? Ich war ja sowas von Etepetete, wenn es um Prügeln anging, da hatte ich ja Theorien noch und nöcher im Kopf, warum das alles ganz furchtbar böse ist. Mittlerweile weiß ich, es gibt in mir jemanden, der prügelt. Ja, es gibt ihn. Und es ist auch passiert. Bin nicht sonderlich stolz drauf, aber ich kann das heute wenigstens sagen. Ich habe auch schon eine Frau verprügelt. Ja, habe ich auch. Es gibt Gründe, natürlich gibt es die. Für eine Waage muss es gute Gründe geben, also sonst geht es nicht. Ja. Aber es ist passiert. Und wir sind heute die besten Freunde. Das kommt erschwerend oder erleichternd, Gott sei Dank. Dazu. Ja, gut. Also, wir haben, man könnte sagen, Gott sei Dank, oder leider, da bin ich mir noch nicht eins mit mir. Wir können sagen, wir normalen Mitteleuropäer haben unseren Krieger delegiert. Wir haben ihn delegiert an die Polizei, wir haben ihn delegiert an das Militär, wir haben ihn delegiert an Fußballspieler, an Formel 1 Rennwagenfahrer und an andere Sportarten wie Boxen oder sowas. Ja. Und solange wir sozusagen in diesem Kreis sitzen können und uns mit Verlaub und mit Adrenalin die Seele aus dem Leib brüllen können, ist das auch sehr gesund. Ja. Es macht sich nur das Phänomen breit, dass im deutschen Fußball, besonders in den östlichen Deutschlandteilen, die Fans nicht mehr damit das genügt, ihnen nicht mehr im Stadion zu schreien wie verrückt, sondern jetzt möchten sie auch gleich weitermachen. Und laufen dann, natürlich ist auch Alkohol im Spiel, und laufen dann durch so östliche Städte und prügeln dort nieder, was ihnen entgegenkommt. Ja. Mittlerweile ist es so, dass etliche Hundertschaften Polizisten, auch wieder dieses Thema, sich mit Hooligans Straßenschlachten liefern. Und das ist ja genau das, was für diese Krieger toll ist. Da können sie ihre Kräfte bis zum geht nicht mehr abreagieren. Polizisten sind nicht besonders stolz darauf, schätze ich mal, wenn sie sich damit auseinandersetzen müssen. Weil so aggressiv sind die gar nicht, die Polizisten. Ne? Aber sie müssen sich mit dem jetzt messen. Und sie müssen jetzt ihren eigenen Krieger rausholen und manchmal auch wild und böse werden. Und sie werden manchmal wild und böse. Und dann schreien wieder alle, die Polizisten sind immer so wild und böse. Ja, mein Gott. Nicht? Dieses Thema ist sehr unerlöst in unserer Gesellschaft. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie man das erlösen kann. Also ja, das ist keine Kritik jetzt, ja? Nein, nein. Die Tat ist Maß. Das Aktivwerden. Aber Leistung an sich, würde ich sagen, ich brauche Energien für Leistung, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das Adrenalin ist, was ich da brauche. Bitte? Ja, ja. Das ist sozusagen eine Astrologie, die seit 80 Jahren langsam im Wandel sich befindet, ja. Man hatte halt für den Skorpion keinen eigenen Planeten und hat ihm den Mars, den inversen Mars gegeben. Ja. Und inverser Mars heißt, da richtet sich eigentlich die Aggression nicht nach außen, sondern sie richtet sich auf mich selbst, nach innen. Was gibt es noch zu sagen über diesen Archetypus? Der wichtigste Satz, den ich hier gefunden habe, war der Satz von einem meiner Lieblingsphilosophen, Herakleitos, war einer der ersten, der Vorsokratiker sozusagen, der hat den Satz gesagt, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Das heißt nicht, der Krieg ist wichtig oder, ja, der Krieg hat doch so auch seine Bedeutung. Nein, nein, er hat gesagt, ohne Krieg beginnen die Dinge nicht. Sozusagen die Naturwissenschaft hat dem jetzt, was heißt jetzt, es ist schon seit 30 Jahren, hat gesagt, ohne den Big Bang, den Urknall, die Urexplosion, ja, das Energie hinausschleudern in den Raum, gäbe es keine Welt, gäbe es keine Menschen, gäbe es nichts. Oder dieses Bild, bevor ich mich nicht durch den Geburtskanal hindurch gekämpft habe, gibt es kein Leben, wäre dasselbe Bild. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Dieser Satz von Herakleitos wird von den Feingeistern nicht wörtlich genommen. Die Feingeister, die also zu sensibel sind, die sagen, Gottes Willen, Krieg, ach du liebe Zeit, ja. sozusagen von den archetypisch Grünen der Welt. Ja, da gibt es ja auch einen Archetypus für, ja. Die haben das Wort erfunden, Frieden schaffen ohne Waffen. Schön, ja, ich finde das schön. Ich könnte Ihnen auch den Satz vorstellen, Balsenkekse für alle. Ist auch ein schöner Satz. Ja, aber es hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Das ist eine Theorie. Ich kann mir auch sagen, ich könnte auch sagen, Orgasmus noch vor dem Frühstück. Ist schön, ja. Kann man auch Wahlplakate schreiben, Frieden schaffen ohne Waffen oder so. Toll, nicht Eierkuchen. Mittlerweile sind die Politiker dazu übergegangen, nur noch so ein Wort, so Frieden oder Harmonie oder so. Und da möchte ich immer am liebsten sagen, Eierkuchen. Ist auch ein schönes Wort. Ja, vielleicht komme ich dann in den Bundestag. Wer weiß, wir werden sehen. Also, dieser Archetypus gehört ganz an den Anfang. Und ich muss gestehen, die Astrologie ist eine der großen Disziplinen, die das verstanden hat. Die ihn tatsächlich an den Anfang des Tierkreises gesetzt haben. Bis hin zu dem Bild, die Bäume schlagen aus oder die Knospen schlagen aus. So, zumindest schlagen die noch auch ein bisschen, ja. Zurück zu der Primitivität dieser Gestalt. Sie ist unglaublich auf sich bezogen. Sie ist sozusagen so subjektiv, dass kein anderes Subjekt mehr für sie existiert. Wenn der reine Archetypus Krieg führt, dann ist es ihm scheißegal, wer ihm entgegenkommt, er wird niedergemetzelt. Warum? Na, er ist der Feind. Und das ist seine Aufgabe, den Feind niederzumetzeln. Genau dasselbe ist, wenn er auf Freiersfüßen geht. Ja, dann merkt er, dass die Energie in den Lenden will raus. Und da kann man nicht groß Konversation betreiben. Das muss los, das muss weg. Ja. Und es interessiert ihn nicht die Bohne, wer sein Gegenüber ist. Er sieht seinen Gegenüber noch nicht mal als Menschen an. Also nicht als Subjekt. Die anderen sind ihm Objekte. Objekt seiner Begierde. Objekt seiner Gier. Objekt seines Habenwollens. Objekt seiner Sexualität. Auch Objekt seines Schwertes. Deshalb kann er die anderen erschlagen, weil er sie nicht wirklich als Subjekte sieht. Und letztlich ist es ihm auch egal, wenn sein Phallus tätig werden muss, ist das eine Frau, wenn keine Frau da ist, wenn es eine Ziege da, wenn keine Ziege da ist, tut es auch ein Astloch. Es ist doch egal, das der andere ist nicht wichtig. Ich sehe ihn nicht. Das sind die, die dann hinterher sagen, ja, na, rufst du mich nicht an, ich ruf dich an, ja, so. Es kann sein, wenn es wieder brennt, brauche ich dich, ja. Du trägst gut zur Abfuhr meiner Energien bei. Du stellst dich gut für mich als Gefäß zur Verfügung. Ich brauche ein Gefäß. Und er ist völlig ohne Moral. Und er ist rücksichtslos. Was nicht anders heißt als, er schaut nicht zurück. Entweder auf die Leichen, die er als wirklicher Krieger zurückgelassen hat, oder auf die männlichen oder weiblichen Opfer, die er durch seine phallische Betätigung, weil sie sich etwas ganz anderes versprochen haben, als Opfer auf seinen Weg zurückgelassen hat. Er sieht die nicht. Ja. Und es ist eines der schönsten Bemühungen der Frauen, den Männern klarzumachen, wie rücksichtslos sie sind. Und dann steht er da und eigentlich müsste er sagen, weißt du, du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Und er sagt, und ich bin nur Objekt deiner, ich bin ein Sexualobjekt für dich. Wenn er ehrlich ist, würde er sagen, stimmt. Das stimmt. Was könnte ich sonst noch mit dir wollen? Gibt es sonst noch irgendwas, was ich mit dir wollen könnte?
Ja,
bitte. Niemand ist durchgängig eher. Ja? Müssen wir jetzt auch mal fairerweise sagen. Es gibt ja auch in dem Konzert unserer inneren Personen noch ein paar andere, die auch die Zügel mal ziehen. Ja? Die Jungfrau zieht immer gerne seine Zügel und steht dann da und um Gottes Willen, was kann ich denn jetzt machen? Sie sagt so nicht. Ne? Dann kommen die Edelgundes der Welt und sagen, Fried, nicht schon wieder. Nicht? Du machst mir nicht schon wieder den Hengst. Nee, nee, das brauchen wir nicht. Ne? Also primitiv, rücksichtslos, unglaubliche Energien, in der Regel von schönen Geistern abgelehnt, heimlich wünschen sich die schönen Geister auch. Sei es, dass sie selbst in seine Position kommen könnten. Und manche kommen auch in seine Position, insbesondere wenn der Alkohol im Spiel ist, ja. Dann werden die anderen alle betäubt und manchmal kommt er dann in Reinform zum Vorstellen, aber eher nicht fallisch, sondern dann schmeißt er eher mit Biergläsern um sich, ja. Na gut. Ich habe vor einiger Zeit einen Film gesehen, ihr habt ihn wahrscheinlich auch alle gesehen. Da ging es um einen Serienmörder, der Frauen sehr bös malträtiert und ermordet. Und das FBI hat versucht, ihn zu fassen. Dann hat er wieder eine Frau. Er nahm die Frau immer in Gewahrsam, hat sie gefangen gesetzt in so einer Höhle und hat dann mit ihr Dinge angestellt. Das heißt also, die lebten noch ein paar Tage und das FBI hat davon erfahren und hat die Eltern aufgefordert, zum Täter zu sprechen im Fernsehen. Und die haben die deutliche Aufforderung bekommen, sie sollen immer den Namen ihrer Tochter erwähnen. Nicht? Also wer immer meine Tochter Josephine hat, bitte tun Sie Josephine nicht. Josephine ist unser ganzer Stolz und so. Warum sollten Sie das tun? Durch den Namen wird jemand zum Individuum. Und durch den Namen verliert er für ihn die Gabe, eine Sache zu sein. Ja, und deshalb haben die so auf dem Vornamen rumgeritten. Die haben also versucht, einem Täter, Serienmörder sind auch Täter, aber da mischen sich noch, normalerweise ist er kein Serienmörder. Ja. Normalerweise wird er beauftragt, er soll bitteschön an den Thermophylen mit 300 Mitkriegern gegen 10.000 Perser kämpfen. Ja, dann macht er das. Manchmal gewinnt er dann auch. Gut, also zum Serienmörder braucht es noch eine Beimischung. Da kommen wir noch hin. Wo war ich stehen geblieben? Bei dem Thema rücksichtslos und bei dem Thema, es geht ihm nur um sich und seine Energie. Und die anderen sind ihm, er sieht sie nicht als Subjekt. Richtig, Narzisst würde ich eher sagen. Narzisst eher. Autisten tun ja wenig. Ja? Also da, von daher, mit dem Autist verbinde ich jemand, der sich eher aus der Welt zurückgezogen hat, in einem Kokon lebt und nicht handelt. Während er lebt zwar auch in einem Kokon, aber er handelt. Er ist aktiv. Er tut etwas und er tut viel, was weh tut. Ja, gut. Okay, ich mach mal eine Karte hier hin, damit wir, so, ja, da mache ich sie hin, so. Gibt es eine Frage zu ihm? Irgendwas, was noch nicht deutlich geworden ist? Ja, aber das ist schon zu weit ausgeholt. Da ist schon ein Hintersinn drin, den er gar nicht hat. Er wird manchmal benutzt dafür, also sagen wir mal so, ich bin ein König und da ist noch ein König. Und wir sind Konkurrenten. Und jetzt sammle ich meine Truppen und er sammelt seine Truppen und wir schicken diese Männer aufeinander los. Und wer die Schlacht gewinnt, gewinnt ja, also wenn meine Männer sind, gewinnt er für mich. In dem Konkurrenzkampf. Manchmal auch zum Beispiel, aber da kommen wir erst später hin, in diesem Konkurrenzkampf. Es war zum Beispiel üblich im Mittelalter, dass die Könige sich genau ihre Kinder anschauten. Shakespeare hat uns die Geschichte erzählt. Ihre Söhne anschauten. Und dann gesagt zu den Söhnen, das haben die nicht laut gesagt, aber der Karl Otto, der wird mir zu mächtig. Wenn der 16 ist, versucht er mich vom Thron zu stoßen. Na gut. Und dann sage ich zwei von meinen Kriegern, ich möchte, dass ihr mit Karl Otto mal in den Wald geht und dann bringt mir seine Nase oder sein Herz. Man hat das Herz gebracht, man war ja kein Unmensch, nicht die Nase, das wäre ja. Ja. Aber das ist dann eher sozusagen das Königsmordsyndrom. Das ist nicht er. Er hat gar keine, wie soll ich das sagen, er hat gar keine Hintergedanken. Er sagt, ich bringe nicht jemanden um, damit ich dann an seiner, das ist viel zu kompliziert. Ja. Der hat keine Strategie. Der ist zu blöd für eine Strategie. Ja? Mit Verlaub. Na? Mit Verlaub. Man erkennt sich schon die Widder daran, die Tante kommt und sagt, wo ist denn das Bild, das ich euch geschenkt habe? Sagt die Mutter, du weißt du, das ist uns runtergefallen und der Rahmen war kaputt und da haben wir es zum Rahmenmacher gebracht, sagt der kleine Widder, der 7-jährige Fritz, war das das Bild, was wir auf dem Flohmarkt verkauft haben? Also der ist zu blöd zu lügen, unter uns gesagt, ja. Und mit seiner Intelligenz ist es auch nicht so weit her, also mit seinem strategischen Denken, das vergessen wir, ja. Intelligent, ja, nein, eher nicht. Nein, 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 nein. Ja? Frauen, die mit einem Widder mit Verlaub ins Bett gehen, wissen, hinterher müssen sie nicht mit ihm reden. Das ist also, das wissen sie. Wenn sie ihn falsch einschätzen, dann glauben sie, ach, der ist so toll, der redet jetzt auch. Nein, das machen sie nicht. Die Widder machen sie, sagen sie, Was hätten wir jetzt noch miteinander zu tun? Ja. Strategisch? Nein. Primitiv? Ziemlich. Aber primitiv im Sinne, wie der Neandertaler primitiv ist. Der konnte nämlich, seine Primitivität hat ihm geholfen zu überleben. Ja. Hätte der lange nachgedacht, ach, das ist der Säbelzahntiger, ist doch eigentlich so ein nettes Tier. Ne? So ein schöner Säbelzahn. Könnten wir den nicht mal schützen? Da war der Kopf ab. Ja. Also denken habe ich erst, wenn ich überlebt habe, kann ich erst anfangen, langsam denken zu lernen oder intelligent zu sein. Aber zu dem Intellektuellen kommen wir schon auch noch. Gut, ich kriege ein Zeichen, das heißt Pause.